Lasset uns beten. Herr Vater im Himmel, aus der Bedrängnis des Tagesgeschehens kommen wir heute zu dir und suchen Schutz vor deinem Angesicht. Wende dich um der Barmherzigkeit Christi willen nicht von uns ab, wie wir es verdient haben. Decke uns auf, was dir an uns missfällt und was uns von dir trennt. Nimm uns hinein unter den Schutz jener Liebe, von der uns weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges zu scheiden vermag. Wir bitten dich für alle, die heute hier und irgendwo versammelt sind, in deinem Namen um dein Wort, dass es uns lehre, tröste und zurechtbringe. Wir vertrauen auf die Anwesenheit deines Geistes, den du denen verheißen hast, die dich darum bitten. Gib, dass keiner von uns unberührt und unbewegt von hinnen gehe. Wecke in deiner Kirche die Bereitschaft, Überlebtes da hinten zu lassen und dem Kommen deines Reiches Raum zu geben. Lass dein allmächtiges Wort über unsere Trägheit siegen. Erfülle alle Enttäuschten, müd geworden und Resignierten mit der Zuversicht, dass dir kein Ding unmöglich ist. Denn fürwahr, du bist nicht fern von einem jeglichen unter uns, der du Schuld vergibst und aus dem Tode rettest, von dir und durch dich und zu dir sind alle Dinge. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und nun stellen wir uns unter das Wort, das in den Klageliedern Jeremias steht, im 1. Kapitel und hier im 20. Vers also lautet. Ach Herr, siehe doch, wie bange ist mir, dass mir's im Leibe davon wehtut. Mein Herz wallet mir in meinem Leibe, weil ich so gar ungehorsam gewesen bin. Dieses Wort steht in den Klageliedern Jeremias im 1. Kapitel, Vers 20. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Amen. Liebe Gemeinde, es ist ein ins Mark getroffener, der hier zum Himmel schreit. Sein Herz ist so aufgewühlt, dass er sagt, er spüre den Schmerz geradezu körperlich. Es hat sich sein Herz in seinem Leib umgedreht. Es ist ihm durch und durch gegangen. sodass er sagen muss, ach Herr, siehe doch. Mir ist so bange, dass mir's in meinem Leibe wehtut. Dabei ist er nicht etwa ein besonders empfindsamer oder gar wehleidiger. Sein Aufschrei ist begründet. Es ist namenloses Leid über ihn und seine Mitbürger gekommen. Es handelt sich um Kriegsnot. Ein fremder Eroberer hat das Volk vergewaltigt. Die Landeshauptstadt ist dem Erdboden gleichgemacht. Was Rang und Namen hat, die Führerschicht, dazu sämtliche Handwerker, sind in eine unbekannte Gefangenschaft verschleppt. Dem König wurde nach misslungenem Fluchtversuch noch Gelegenheit gegeben, bei der Abschlachtung seiner Kinder zuzuschauen. Und dann wurden ihm die beiden Augen ausgestochen. Es ist Jerusalem, das im Jahre 587 vor Christi Geburt durch den Großkönig aus Babylon, durch Nebukadnezar, erobert und verwüstet wurde. Jerusalem gleicht einer Witwe, die einsam preisgegeben, ohne Beistand und ohne Trost ist. Vom Schlimmen das Allerschlimmste aber, das Nationalheiligtum, der Tempel, ist total zerstört und die Feinde, die Sieger, spotten über das darniederliegende Gottesvolk, so dass dieser Mann hier auf den Trümmern Jerusalems ausbricht in den Aufschrei, ach Herr, siehe doch, wie bange mir ist. Es ist mir so bang, dass mir's in meinem Leibe wehtut. Liebe Gemeinde, wir empfinden mit solchem Leid und ziehen den Hut ab davor. Wir fühlen uns hinein in die Lage dieses Überlebenden. Wir versichern ihn auch gern unserer Teilnahme. Wir sprechen uns ihm gegenüber aus. Wir sprechen ihm das Beileid aus. Müsste einer ein Unmensch sein, wenn er das nicht von Herzen täte. Aber eines würde sich dieser Schwergeprüfte verbeten haben. Allgemeine Redensarten und billige Trostsprüche. Das kann er jetzt nicht ertragen. Er ist jetzt beschäftigt mit der schweren Frage nach der Ursache der Katastrophe. Er muss forschen. Er muss nachdenken. Wie in aller Welt hat es so weit kommen können? Er hat es nicht so, wie wir es oft haben. Wenn wir nach den Schuldigen fragen, nach den Verantwortlichen, nach den Haftbaren, dann pflegen unsere Gedanken in der Richtung auf Drittpersonen zu gehen, die man haftbar machen müsste, die schuld sind. Und wenn wir sie nicht finden, diese Verantwortlichen und Haftbaren, dann pflegen unsere Gedanken in der Richtung zum Himmel zu gehen. Wir suchen dann den Schuldigen im Himmel. Das bitterste aller Menschenworte drängt sich dann auf unsere Lippen. Das bekannte Warum. Warum, Gott, lässest du so etwas zu? Und wenn es uns doch nicht gelingen will, die Schuld bei Gott zu suchen, dann reden wir von den unerforschlichen Ratschlüssen. Und wenn uns der Glaube auch dazu nicht mehr reicht, dann erheben wir Anklage gegen Unbekannt. Und dann reden wir vom grausamen Schicksal und von rätselhaftem Zufall, von der Sinnlosigkeit des Daseins überhaupt. So pflegt das Gewirr unserer Gedanken zu sein. Nur eines kommt uns gewöhnlich nicht in den Sinn. Die Ursache ganz nah zu suchen. Den Haftbaren und Verantwortlichen ganz in der Nähe zu vermuten. Nämlich bei sich selber. Man verträgt das nicht, wenn man im Unglück ist. Unsere Gefäße sind sozusagen zu schwach, um diesem Ansturm standzuhalten. Und wenn die Frage nach dem Selbstverschulden sich uns aufdrängt, dann zerbrechen wir daran und verzweifeln. Und es gibt ein Ende mit Schrecken. Aber nun geschieht hier das über die Maßen Überraschende, dass dieser im Mark Getroffene da, in den Trümmern Jerusalems, die Schuld nicht bei den Mitmenschen sucht, die Ursache nicht bei Gott sucht, sondern bei sich selber. Er sagt das Wort Ich. Das Herz wallt in mir, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Ich. Da ist er, der Verantwortliche. Er sagt nicht die anderen. Er sagt nicht Gott.
Er sagt, ich. Und er sagt es. Nicht jemand anders sagt es ihm. Nicht jemand anders wirft ihm die Schuld vor. Sondern er sagt es selber, dass das geschieht. Das ist menschlich nicht erklärbar. Gott ist an diesem Mann am Werk. Gott wirkt in ihm. Darum kann er sagen, ich, weil ich so gar ungehorsam gewesen bin. Er denkt dabei an die Jahrzehnte, die unmittelbar der Katastrophe vorausgegangen sind. Es war eine an sich blühende, glänzende Zeit. Aber wie es in blühenden, glänzenden Zeiten leicht geschieht, es war eine oberflächliche, gottferne Strömung in der Zeit. Die Mächte und die Götter, die Nützlichkeitsgötter und die Wohlfahrtsgötter standen hoch im Kurs. Die Gottesdienste bestanden noch. Aber Gott war einer neben vielen. Gott war auch zum Götzen geworden. Es hat in jener blühenden Zeit an Wolken am Horizont nicht gefehlt. Aber man fing an, sich gegen diese Wolken zu rüsten, indem man mit den umliegenden heidnischen Völkern eine umfangreiche Bündnispolitik betrieb. Und ich sagte, wir müssen uns zusammenschließen gegen den Babylonier da im Osten. Es hat auch an Mahnern nicht gefehlt und an Rufern. Der Prophet Jeremia, er hat gerufen und ist immer einsamer geworden. Er hat gesagt, all eure Opfer und all eure rauschenden Tempelfeste helfen nicht. Es gibt nur eines, Umkehr. Umkehr zu Gott. Es gibt nur eines, Gehorsam. Gehorsam ist besser als Opfer. All eure Bündnispolitik kann euch nicht retten vor dem Babylonier im Osten. Es gibt nur eines. Umkehr zu Gott. Rückkehr aus dem Abfall. So hat Jeremia gerufen. Und er hat seine Mahnworte aufgeschrieben, damit man sie dann später lesen könne. Und eines Tages wurden seine Schriften beschlagnahmt. Und der König saß im Winterhaus am Schmine und ließ sich diese Schriften vorlesen. Und immer wenn eine Spalte gelesen war, schnitt er mit dem Federmesser das Stück der Rolle und warf die Worte Jeremias ins Feuer. Und die hohe Geistlichkeit schwieg. Es war Einigkeit zwischen Thron und Altar. Als dann das Unglück hereinbrach und die Flammen Thron und Altar verzehrten. Da dachte dieser oder jener an jene Flammen im Schmiede, als die Worte des Mahners verbrannt wurde und als jeder Mann sich darüber einig war, dass dieser Jeremia, dieser Gottesmann, ein lästiger Stänkerer sei. Und nun ist das Unglück, die Katastrophe hereingebrochen. Und nun, ach Herr, sieh doch, mir ist so bange, dass mir im Leibe wehtut, das Herz wallt in meinem Leibe, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Weil ich die Gelehrten haben bei Ausgrabungen ein Klagelied gefunden, das ganz ähnlich lautet wie das hier. Ein Klagelied über die heidnische Stadt Ur in Chaldäa. Eine Mondanbeterstadt. Es gibt darin in diesem heidnischen Klagelied Sätze, die fast wörtlich übereinstimmen mit dem Klagelied Jeremias. Nur eines fehlt im heidnischen Klagelied. Die Erkenntnis der Schuld, dass ich und meine Sünden, das fehlt bei den Heiden. Es gibt offenbar zweierlei Trauer und Klagelied. Gläubige Trauer, gläubiges Klagelied und ungläubige Trauer, ungläubiges Klagelied. Die beiden unterscheiden sich dadurch, dass das gläubige Klagelied zur Schulderkenntnis führt. Zur eigenen Schulderkenntnis. Und dorthin führt, wo es heißt, ich bin gar sehr ungehorsam gewesen. Und nun, liebe Gemeinde, ist etwas ganz Merkwürdiges, dass ausgerechnet da, wo das Elend und das Unglück ganz dunkel zu werden scheint, weil die Frage der Schuld sich einstellt und sich auf einen legt, dass ausgerechnet da Licht hereinkommt. In den Ruinen der zerstörten Stadt, bei Mann des biblischen Klageliedes, kommt Licht herein. Es ist das Licht, das aufleuchtet, immer dann, wenn ein Mensch sich seinem Richter stellt, seinem höchsten Richter, nicht auskneift, sondern sich ihm stellt. Dann wird es hell. Dann erfährt er, dass der höchste Richter der Vater ist. Der Vater, der nicht will, dass wir verderben, sondern dass wir umkehren und gerettet werden. als der verlorene Sohn in der Fremde Vater denken konnte. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Da war er immer noch in der Fremde. Aber es war schon ein Stück Heimat in seiner Seele. Und als der Schächer am Kreuz sich zu dem Mitgekreuzigten in der Mitte wenden konnte und ihm sagen konnte, gedenke an uns. Da blieb er am Kreuz und ging seinem Ende am Kreuz entgegen, aber es war mitten im Ende bereits ein Neuanfang in der Seele dieses Sterbenden. Wer sich dem Richter stellt, wer sich dem ewigen Richter auf Gnade und Ungnade ausliefert, der erfährt, dass Gott nicht ungnädig ist, sondern gnädig. Wer seine Schuld erkennt, der verzweifelt, aber es ist eine getroste Verzweiflung. Und etwas von dem geschieht an dem Mann des Klageliedes auf den Trümmern Jerusalems. Er erkennt, ich bin ungehorsam gewesen. Und da ist schon Licht drin. Wir stehen damit vor dem großen Wunder, das die Bibel Buße nennt. Vor dem Wunder der Einkehr, der Einsicht und des Umdenkens. Dieses Wunder ist ein Gnadenwunder. Diesem Mann da auf den Trümmern Jerusalems ist Heil widerfahren. Barmherzigkeit. Das ist's, liebe Gemeinde, wo das Wunder der Buße sich ereignet. Da stellt es sich heraus, dass grausame Schicksalsschläge heilsame Heimsuchungen sind. Heilsame Heimsuchungen. Gott will uns als Richter nicht von sich treiben. Er will uns zu sich rufen. Und so wirft sich dieser Mann da wie ein klagendes Kind, das sich wehtut und wehgetan hat, dem Vater in die Arme wirft. Ach, Herr, sieh doch, wie bange mir ist, dass es mir davon wehtut. Das Herz wallet in mir, weil ich so ungehorsam gewesen bin. Wohl uns, wenn es uns so geht im Unglück. Klagen wir. Ja, klagen wir. Es ist erlaubt. Aber klagen wir recht. Klagen wir wie dieser Mann, der mit seiner Schuld zum Vater kommt. Und nun, liebe Gemeinde, ist es nicht von ungefähr, dass es gerade diese Botschaft ist, die wir heute ausrichten dürfen. Dass es zu dieser Botschaft gekommen ist für diesen heutigen Tag, hat verschiedene Anstöße hinter sich. Es war das Losungswort über dem 26. August. Das war ein Montag. Der Sprechende war daran, einige Besuche in den Spitälern und bei Heimgesuchten zu machen. Und vor solchen Besuchen ist man froh, wenn man nicht selber die Botschaft auslesen muss, die man zu bringen hat, den Heimgesuchten. Man ist froh, das Losungswort mitzunehmen. Und an jenem Morgen erschrak ich. Darf man das? Kann man das? Ein solches Losungswort Heimgesuchten bringen, indem es heißt, weil ich sogar sehr ungehorsam gewesen bin. Ist das nicht unmenschlich? Ist das nicht gottlos? Bringt das zur Verwundung, die sowieso vorhanden ist, nicht noch neue Verletzungen? Das waren die schweren Bedenken und Besorgnisse. Und trotzdem wagte ich es schließlich. Mit dem Ergebnis, dass gerade von dieser Botschaft, gerade bei den Heimgesuchten und Kranken, besondere Stärkung und besonderer Trost daraus entstand. Allerdings nicht billiger Trost, aber starker Trost. Und der starke Trost ist Sündentrost. Der starke Trost ist Vergebung der Schuld. Das ist mein Einzelner. Einziger Trost, dass Christus für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst hat. Aber wenn es zu diesem Trost kommen soll, dann muss eben die Erkenntnis vorausgeschenkt werden, dass ich sogar ungehorsam gewesen bin. Es gibt keinen besseren Trost als die Vergebung der Schuld. Und der zweite Anstoß, der zu dieser heutigen Botschaft geführt hat, ist uns allen bekannt. Das ist das Flugzeugunglück, dessen nähere Umstände wir kennen. Wir brauchen nicht mehr davon zu reden. Das Unglück, das immer mehr zu einem nationalen Unglück sich ausgewachsen hat, nach unserer Erkenntnis. Es ist etwas, das uns trifft. Der Schmerz der Hinterbliebenen ist auch unser Schmerz, soweit das Menschen möglich ist. Wir sind mitgetroffen, so wie wenn man beim Fällen eines Baumes, wenn einer an die Wurzel schlägt mit der Axt, das Zittern bis in die äußersten Zweiglein hinaus sieht. So zittern wir mit. Und es ist schon viel gute und schöne Hilfsbereitschaft aufgebrochen. Und es wird noch mehr aufbrechen. Wir sind bester Zuversicht. Aber eine Frage bleibt uns gestellt. Nicht die Frage nach der Schuld der Betroffenen. Diese Frage ist nicht unsere Frage. Nicht die anderen, sondern ich sei hier unser Wort. Auch nur ein einziger Schatten nach der besonderen Schuld der Betroffenen wäre potenzierte Lieblosigkeit und Lästerung. Aber eine andere Frage steht halt in der Luft. Sie steht da, auch wenn wir sie verschweigen wollten. Auch wenn sie unterdrückt, sie steht da. Es ist die Frage, will Gott uns, unserem Volk und unserem Geschlecht mit diesem Unglück etwas sagen? Und wenn ja, was? Hat Gott hier einen Finger aufgehoben? Für uns alle, hoch und niedrig, ist es ein Zeichen der Zeit, das wir hier sehen und beachten müssen. Es gibt ja das Jahr hindurch viel Unglücksfälle. Im Jahre 1961 gab es 1.404 Verkehrsunfälle auf der Straße. Wenn man das jeweilen so liest in der Zeitung, dann denkt man, ja, man betrauert die Betroffenen, aber dann legt man das Zeitungsblatt weg und denkt, das ist einer, das sind zwei. Wir sind fast 5 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mich trifft, dass ich der Nächste sein könnte, ist nicht besonders groß. Und dann ist die Sache erledigt. Aber es gibt doch Katastrophen, die eine tiefergehende Erschütterung hervorrufen, die so sind, dass sich die Allgemeinheit anfängt bedroht, in Gefahr zu fühlen. Es gibt das. Im Jahre 1891 war das letzte solche nationale Unglücksjahr. Es war das Jahr des 600-jährigen Jubiläums der Schweiz. Die schönen Gedanken waren da. Die Schweiz, ein blühender Staat, geachtet weithin in der Welt, 600 Jahre alt. Und man bereitete sich im ganzen Land herum vor auf das hohe Fest. In Kirche und Schule, in Behörden und im Volk war ein emsiges Vorbereiten als im Juni bei Basel in Münchenstein. Ein Unglück passierte, das fast so viel Menschenleben kostete. Ein Eisenbahnunglück. Da ging ein Zittern mitten hinein in die Festvorbereitung. Und dann kam das Fest, 2 Monate später, am 15., 16. und 17. August, hat man 3 Tage in Bern gefeiert. Und mitten ins Fest kommt ein zweiter Schlag in Zollikofen. Sei ein Eisenbahnunglück passiert, 17 Tote und 30 Schwerverletzte. Das war eine Erschütterung, die weite Kreise zog eine Erschütterung von seltsamer Schockwirkung. Mitten in die Hochflut der schönen Gedanken. Und ein weiterer solcher Schock war 1911, als es hieß, jetzt sei das Schönste, das Größte, das Schnellste, das Luxuriöseste Schiff gebaut worden. Wir träumten als 10-jährige Kinder, dieses Schiff werde nie untergehen. Es gäbe jetzt Schiffe, die nicht mehr untergehen können. Man könne jetzt gefahrlos nach Amerika fahren. Und dann ging die Titanic unter. Und es war wiederum diese Schockwirkung. Die weite Kreise zog durch die ganze westliche Welt. Und etwas von dem, liebe Gemeinde, ist es, was wir in der vergangenen Woche gespürt haben. Wir haben den technischen Fortschritt gesehen. Und zwar jetzt wieder einmal die Rückseite, das andere Gesicht. Wir sehen gewöhnlich das schöne Gesicht des technischen Fortschrittes. Und das ist gut. Wir wollen an diesem schönen Gesicht keinen einzigen Abstrich machen. Es ist etwas Schönes gewesen, dass es heutzutage so weit ist, dass Bauernleute, die sonst so schwer vom Hof wegkommen, gerade dieses Jahr, da sie jede Stunde, ja die Sonne scheint, abwarteten, um dann sofort wieder an die Arbeit zu gehen, dass Bauersleute geschwind nach Genf fliegen können und dann wieder nach Hause kommen können, in kürzester Frist, mit dem geringsten Zeitverlust. Etwas Schönes, das uns Hochgemut und froh macht. Man stellt sich diese Bauernleute vor, wie sie eingestiegen sind, zum ersten Mal geflogen, zum ersten Mal diese Vergünstigung des Zeitgewinns. Und dann das andere, die Rückseite, das andere Gesicht des technischen Fortschritts, das uns erschreckt. Und wir denken an den Schritt in die atomare Technik hinein. Und das Erschrecken ist größer als die Begeisterung. Das ist der aufgehobene Finger. Das ist das Warnsignal Gottes. Wie ist es mit der unheimlichen Macht atomarer Technik in der Hand eines Geschlechtes, das sich mehr und mehr von Gott entfernt. In der Hand eines Geschlechtes, das immer weniger sich vor Gott verantwortlich weiß. Da ist der aufgehobene Finger. Da ist das Mene Tekel solch eines Flugunfalles. Als zur Zeit Jesu in Jerusalem einmal ein Turm auf 18 Arbeiter fiel, da erhob Jesus die Stimme und rief ins Volk hinein, meint ihr etwa, diese 18 Arbeiter, diese Verunglückten, seien größere Sünder gewesen als wir? Nein, aber wenn ihr nicht umkehret, wird es euch allen auch also gehen. Das ist uns heute zugerufen. Wenn unser Geschlecht nicht umkehrt, dann werden noch ganz andere Dinge geschehen. Dann werden wir die Kehrseite, dann werden wir das andere Gesicht der Technik noch ganz anders sehen. Das ist das, was der Mann auf dem Trümmerfeld in Jerusalem gespürt hat. Es gilt jetzt umzukehren. Unglücksfall will Heimsuchung werden. Unglücksfall will Umkehr. Unglücksfall will Glück werden. Glück im tiefsten Sinn. Und nun, liebe Gemeinde, noch ein letztes Wort zum frühen Sterben, zum vorzeitigen Sterben. Nicht jeder, der vorzeitig sterben muss, ist zu beklagen. Und nicht jeder, der hundertjährig wird, ist zu beglückwünschen. Die Entscheidung liegt, ob ich in meinem Leben, ob ich in der mir zur Verfügung gestellten Zeitspanne Gott begegnet bin. Die Entscheidung liegt beim Glauben. Ob jene 44 Bauersleute im Glauben standen, es ist nicht unsere Sache, das zu untersuchen. Das untersucht ein anderer, der die Herzen kennt. Es ist mir aber wohl denkbar, dass manch eine dieser Bäuerinnen und dieser Bauern ganz still beim Einsteigen in die Karawelle das alte Wort sagte, Hüi Gotts Name. Gott allein weiß es. Wir anbefehlen sie seiner Barmherzigkeit. Aber das war nun der letzte Anstoß zu dieser Botschaft. Ein Brief. Ein Brief von einer Berner Bäuerin, die vor einiger kurzer Zeit ihr Kind durch Blitzschlag verloren hat. Ich habe Einblick in diesen Brief bekommen. Diese Mutter, das Kind ist vor den Augen der Eltern vom Blitz getroffen worden. Und diese Mutter schreibt unter anderem in ihrem Brief, es war ein besonders sonniges, strahlendes Kind. Jedermann war ihm sofort gewogen. Es stellte oft überraschende Fragen. Es hatte auch die Gewohnheit, was es im Religionsunterricht der Schule und in der Sonntagsschule gehört hatte, daheim in der Kinderbibel nachzuschlagen und zu vergleichen, ob es so sei, wie die Lehrerin gesagt habe. Und sie habe sich oft gefragt, wenn sie dem Kind in die Augen schaute, was wird aus dir werden? Jetzt wissen wir's. Wir haben die Antwort. Gott hat es vor unseren Augen weg aus unserer Mitte heimgeholt. Da ist nichts zu zweifeln und zu verzweifeln. Heimgeholt. Das ist der Sinn der Unglücksfälle. Gott holt heim. Aber er will uns, die wir leben, heimholen. Unglücksfälle sind Heimsuchungen, gnädige Heimsuchungen. Amen. Lasset uns beten. Du bist der Gott alles Trostes, all denen nahe, die eines zerschlagenen und gedemütigten Herzens sind und die sich beugen unter deine gewaltige Hand.
Du Vater der Witwen und Waisen, erwecke den elternlosen Kindern väterliche Hände und mütterliche Herzen. Segne mit Weisheit die Behörden, die in dem verwaisten Dorf zum Rechten sehen. Wir bitten dich auch für die Techniker. Stärke sie mit neuem Mut in ihrer Arbeit und rüste sie aus mit der Demut, die dir die Ehre gibt. Öffne unserem ganzen Volk die Augen, dass wir die Zeichen der Zeit wahrnehmen und erkennen, was zu unserem Frieden dient. Wehre allem, was zu einem Atomkrieg führt. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wenn auch für uns die Stunde des Absterbens vorhanden ist, dann lass uns geborgen sein in der Gewissheit des ewigen Heils. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.